Moin und herzlich willkommen zum mobile.de Motor Talk Podcast. Alle, die letzte Woche schon zugehört haben, da haben wir uns zum Thema An- und Verkauf wirklich in die Tiefen der Psychologie beim An- und Verkauf begeben. Falls da euch noch Fragen offen sind, ja, dann machen wir das jetzt. Klären wir es jetzt in unserem Shortcast. Your Turn. Mein Name ist Martin Gerstenberg, an meiner Seite
Timo Friedmann, Chefredakteur von Motortalk.
Ja, das kommt schon so rausgeschossen.
Genau, das nur bei dem Podcast ist das einzige Format auf der gesamten Welt, in diesem Universum wahrscheinlich, wo wir Mobile und Motortalk in einem Satz haben.
Ja.
Sonst haben wir das ja gar nicht.
Schön. Timo, schön, dass du da bist. Wir alleine könnten diese Fragen niemals beantworten, die alle da draußen noch haben zum Thema An- und Verkauf.
Sehr lange, sehr, sehr lange.
Also
Wochen, Monate.
Jahre.
Ja.
Darum haben wir zwei Gäste uns eingeladen. Fachkenner, genau mir gegenüber, zwei Hamburger Jungs. Stellt euch doch beide vor. Einmal der Bernd und einmal der Jens. Bernd, ich würde sagen, du fängst an.
Ja, Bernd Volkens ist mein Name und ich bin Redakteur bei der Autobild, bei der Zeitschrift. Beschäftige mich mit allem rund ums Thema Auto und natürlich auch mit dem Verkaufen und dem Kaufen von Autos.
Ach schön, da kann der Jens gleich mal...
Ja. Ich muss zum Bernd noch was sagen. Der Bernd sagt immer, er ist Redakteur bei Autobild. Eigentlich ist der Bernd ja das... Also der Bernd war schon Auto-Influencer, als es noch gar keine Auto-Influencer gab. Als es noch gar keine Influencer gab, sozusagen.
Auto-Influencer.
Weil er ja mal mit seinem Bus, ne, mit T3 Synchro vom Kiez in Hamburg bis nach Südafrika ans Kap gefahren ist, zur WM. Und dann bist du ja schon so was wie Social Credibility oder so heißt das heute, glaube ich. Ne? Für die jungen Leute, ihr könnt das alle besser als ich. Aber ne, heute hätte der Bernd einen Instagram-Channel wahrscheinlich oder ein Snapchat oder so.
Aber hast du was Neues für deine Signatur? Bernd Volkens Autoflänzer.
Ey, geil.
Musst du aber von Hamburg nach Flensburg ziehen.
Jetzt der Jens.
Jetzt der Jens.
Ja, mein Name ist Jens Seltrecht, ich bin Betreiber der Garage 11 in Hamburg. Ich handle mit alten Autos, Youngtimer und Sportwagen. Also nur mit Autos, die keiner braucht.
Aber die alle wollen.
Genau. Wir legen los mit der ersten Frage, würde ich sagen. Es ist ja ein Shortcast, wir haben keine Zeit. Erste Frage. Macht es Sinn, Preisverhandlungen bei Privatpersonen am Telefon zu führen, da man ja keinen schriftlichen Nachweis hat, wenn es hart auf hart kommt?
Also ich mache sowas nie. Oft kommt die Frage von potenziellen Käufern, die gerade wenn ich ein Auto verkaufe, die fragen nach dem letzten Preis, lasse ich mich nicht drauf ein. Die Erfahrung ist einfach so, die stehen dann vor dem Auto und wollen dann nachverhandeln, das bringt nichts. Und in die andere Richtung genau das Gleiche, du musst ein Auto gesehen haben. Wie soll ich einen Preis beurteilen oder festlegen, wenn ich den Wagen nicht gesehen habe? Ohne Probefahrt und alles geht gar nicht. Und das geht in beide Richtungen nicht.
Jens, unterschreibst du das?
Ja, im Prinzip schon, wobei ich halt 20% meiner Autos am Telefon verkaufe. Und die Leute einfach irgendwie mit dem Preis zu rufen. Ich sage ja oder nein und dann ist der Drops gelutscht. Aber in der Regel sehe ich das genauso. Also ich selber, wenn ich mir ein Auto kaufe, hingehen, angucken und dann kann man über den Preis sprechen. Nicht vorher, das ist ja Quatsch.
Erste Frage beantwortet. Willst du die zweite Frage machen?
Wie viele Autos darf ich Gewinn bringen mit Privatpersonen als Privatperson verkaufen? Natürlich gibt es eine Begrenzung. Du hast ja mal irgendwann damit angefangen mit dem Business, bevor du offiziell Autohändler wurdest.
Ich glaube, es ist so eine rechtliche Grauzone. Also jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, meine ich, sind es 3 Autos. Und das, was du als Gewinn machst, ist ja eine Einkunft aus nicht selbstständiger Arbeit, musst du ja angeben. Und das ist, glaube ich, 3. Gleichzeitig ist es 3, wo du, oder 4, wo du, es ist so eine Grauzone, wo du in die Gewerbsmäßigkeit rutscht. Wo also dann jemand sagt, oh, das ist gewerbsmäßig. Und dann bist du plötzlich steuerpflichtig, musst ein Gewerbe anmelden, dann geht's ganz böse.
Dann reden wir von 3 pro Woche, pro Jahr, pro Monat?
Pro Jahr.
Das ist eigentlich nicht viel.
Ja, wofür brauchst du 3 aus im Jahr? Kauf dir eins und fahr damit.
Na, sagt der Timo. Mann, der einen Hof voll hat.
Jens, magst du dazu noch was sagen?
Bernd.
Meine ich da, Entschuldigung, Jens, da.
Ich bin ja Redakteur für eine Autozeitschrift und kein Autohändler, ich habe keine Ahnung. Letztendlich ist es ja tatsächlich so, also ich habe tatsächlich relativ viele Autos, eine große Sammlung, eine Halle voll und da kommt es auch immer mal vor, dass man ein Auto kauft und auch wieder verkauft, weil man sich dann doch wieder davon trennen möchte. Es ist mit Sicherheit eine Grauzone und ich möchte nicht genau wissen, auf welcher Seite ich jetzt gerade stehe.
Ja, Jens hebt den Finger, ja, ich glaube, du möchtest sagen.
Eine Sache, wo ich drauf achte, wenn ich sowas mache und auch Autos selber kaufe und verkaufe, privat auch, wenn man ein Auto ein Jahr lang seinen Besitz hat, es muss gar nicht angemeldet sein, also per Vertragsdatum, nach einem Jahr ist der Gewinn steuerfrei, das sollte man noch wissen. 365 Tage.
Oh, das ist gut, dann bin ich sauber, weil meine Kisten stehen immer ewig bei mir.
Genau, das ist dann tatsächlich ist der Gewinn steuerfrei, wenn man Gewinn erwirtschaftet.
Danke für die Info.
Jens, die nächste Frage geht an dich. Gibt es speziell bei Oldtimern Dinge beim An- und Verkauf, die anders laufen bzw. beachtet werden müssen?
Im Prinzip nicht. Also im Prinzip gilt für alle Autos dasselbe. Nur bei einem Oldtimer hat man natürlich bedingt durch das Alter höhere Abnutzungsfaktoren wahrscheinlich oder Alterungsprozesse in gewissen Baugruppen, die man beachten muss und so weiter. Aber so dieses, wenn man sich ein Auto anguckt, der Zustand, ob es jetzt die Pedalgummis sind oder das Leder oder was, das gilt immer für Neuwagen genauso wie für ein 1 Jahr altes Auto wie ein 20 Jahre altes Auto.
Ja, vielleicht noch der Faktor Originalität ist natürlich.
Also ja, gut, klar.
Okay. Das ist natürlich ein großer Faktor auch. Gerade wenn man dann nach H-Kennzeichen gehen möchte und dann ist es so ein umgebasteltes Auto, vielleicht sogar schlimmstenfalls noch ein anderer falscher Motor drin oder so, da hast du natürlich unter Umständen ein Problem, wenn du irgendwann mal auf das historische Kennzeichen gehen möchtest, mit dem du ja viel Steuern sparen kannst.
Ja. Und wie sieht es eigentlich bei der persönlichen Haftung bei Gebrauchtwagen aus, wenn ich jetzt meinen Eimer verkaufe und muss ich da als Privatperson haften?
Ja. Musst du als Privatperson haften, das heißt, du musst in den Vertrag reinschreiben, dass du es unter Ausschluss der Gewährleistung verkaufst. Wenn du das nicht reinschreibst, gibst du automatisch Gewährleistung, muss man echt vorsichtig sein. Da kann ich auch nur den Tipp geben, jedem sich einen ordentlichen Vertrag irgendwo runterzuladen. Tatsächlich habe ich jahrelang...
Gibt's ja bei Mobile.
Ist tatsächlich so, der von mobile.de, der Mustervertrag ist echt gut, weil er schön knapp ist. Beim ADAC hat er so viele Seiten gehabt früher.
Da sieht man nicht durch, ne? Habe ich mir einmal so...
Ja, es ist zu kompliziert. Also der so ein einfacher Vertrag, und wo klar ist, dass der rechtlich einwandfrei ist. Das ist ganz wichtig.
Und sag mal, gibt es ein europäisches Ausland, wo gerade Autokaufen besonders spannend ist? Gab mal eine Zeit lang Holland ganz spannend. Italien war mal ein Geheimtipp irgendwie für günstigere Autos.
Ich finde, dass der Markt durchs Internet, auch durch Plattformen wie Mobile, Autoscout, was auch immer, wird es ja immer transparenter und es gleicht tatsächlich an. Du kannst ja sehen, was kostet ein Auto dort, dort, dort. Und es wird immer transparenter, immer durchsichtiger, der Markt. Man kann halt Zustände besser, also man kann jetzt sagen, wenn ich in Italien, in Portugal oder in Spanien ein Auto kaufe, dann habe ich wahrscheinlich die Chance, dass ich ein rostfreies Auto kaufe. Hm. So, ne? Aber,
ja. Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Sehr transparent alles durchs Internet und so. Es gibt bestimmte Ecken, Dänemark zum Beispiel, wenn man wirklich auf sehr alte Autos steht, da kriegst du tatsächlich noch so Vorkriegskisten zum Teil und so, wenn man sich ein bisschen auskennt. Also es gibt schon noch so Märkte, die ein bisschen anders sind als unser Markt, aber grundsätzlich ist eine absolute Transparenz durchs Netz.
Wir hatten es letzte Woche schon in so einem Podcast zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Da haben wir über die Schwackeliste kurz geredet. Die Frage hätte auch von mir kommen können vor 10 Jahren. Was ist eine Schwackeliste?
Das ist eine Möglichkeit der Preisfindung letztendlich. Das sind Marktbeobachter, die beurteilen halt den Wert oder die beobachten halt die Verkäufe von Fahrzeugen und versuchen dann so möglichst einen realistischen Marktwert für das Fahrzeug zu bestimmen. Da fließt dann auch eine Kilometergeschichte mit ein, ein Faktor für mehr Leistung oder mehr Laufleistung, weniger Laufleistung. Auch das Zubehör wird damit berechnet. Ich finde es nicht mehr ganz so notwendig, weil letztendlich hast du eine Autobörse im Netz, da kannst du dein Auto reinstellen, du kannst sehen, wie die anderen gehandelt werden und da musst du dich irgendwie wiederfinden. Wenn du da zu teuer bist, fährst du nicht los. Und wenn du zu billig bist, dann klingelt dein Telefon tierisch oft und du verlierst Geld halt beim Verkauf. Also wirst du dich da irgendwie an den anderen Autos orientieren müssen.
Würdest du das auch sagen, Jens, Schwackeliste ist so 90er, das brauchen wir nicht mehr?
Also da orientieren sich halt Händler dran, wenn sie ein Auto einkaufen. Für alle anderen ist es komplett uninteressant. Hm. Also für Privatpersonen ist es totaler Schwachsinn, finde ich auch. Blödsinn.
Ja, das war früher ganz...
Da guckt man, wenn mich ein grober Preis vom Auto interessiert, gut, ich habe meine Classic-Data-Listen, wo ich mal reingucke, meine Autobild-App, die kann man gar nicht bezahlen, so wertvoll ist die. Und sonst gebe ich auch in Mobile die Grunddaten ein, zack, und dann hast du irgendwie 20 Autos, dann hast du so einen Mittelwert, das zählt viel mehr. Und der Händler, klar, die Schwackelisten, der geht nach einer Schwackeliste und meistens sind das Preise, die willst du als Privatmann gar nicht hören, die der dann sagt. Zieht sie die Schuhe aus, so billig ist das.
Als ihr so angefangen habt damals mit eurer Autoverkaufskarriere, was waren so die Fragen, die euch da so brennend auf der Seele lagen?
Das ist eine gute Frage.
Nee, also wie viel Geld kann ich verdienen in kürzester Zeit?
Ich bin nicht reich und berühmt. Ich war immer so ein Typ, der aus dem Bauch heraus. Ne? Also ich mag Autos halt, ne? Und ich mag auch alte Autos. Deswegen mag ich auch die Garage 11. Und das ist halt ein großer Spaß, irgendwie so eine Kiste irgendwie mal zu besitzen. Und bei mir ist halt so, ich habe Bock auf ein Auto und ich will immer was Neues haben. Aber dann verliere ich auch die Lust dann wieder dran und so. Das heißt, das ist letztendlich der Grund, warum ich überhaupt ein Auto kaufe oder auch verkaufe. Ne? Das ist der Spaß an dem Neuen oder an dem Unbekannten, aber das nutze ich dann ab und ich habe auch nur ganz wenig Autos, die mich wirklich jetzt schon eigentlich immer begleiten. Das sind so 3-4 Modelle oder so, aber der Rest, das ist dann schön, dass ich es mal hatte, aber dann darf es auch wieder gehen.
Timo, die Fragen unserer User und Hörer haben wir durch. Hast du noch eine Frage? Du suchst ja schon ein Winterauto, ne?
Nee, ich suche ja immer alles, aber ich würde mir nochmal Expertentipps hier abholen. Habt ihr eine Price Range? Ich gebe mal zwei unterschiedliche Linien vor und einen heißen Tipp, den ihr im Moment empfehlen würdet. Also für Bernd, sage ich mal, 10.000, 15.000 Euro für einen guten Youngtimer vielleicht. Und für den Jens gehen wir mal auf 25, 30. Muss ja bezahlbar sein. Das also heißt, deine Autos per Garage 11 sind teurer. Sonst, wir wollen es ja nicht so einfach machen. Es soll ja ein bisschen spannend sein.
Also bei mir wäre es dann sofort der 944. Ich finde der Porsche, den finde ich echt klasse. Der ist irgendwie, der ist noch bezahlbar. Das ist irgendwie ein tolles Auto. Das kannst du im Alltag bewegen, das Ding. Das ist klasse. Finde ich gut.
Mein Tipp ist quergucken und Sportmodelle 80er, 90er Jahre ist mein großer Tipp.
Ja, das sind Sportmodelle 80er.
Ja, Mercedes 190e 2,3 16V. Ford. Okay. Sierra Cosworth, von mir aus auch sogar ein Stufenheck. Ich habe letztens einen Ford Sierra XR4i verkauft für viel Geld, mit wenig Kilometern, so, die gar nicht so im Fokus sind, die Autos, und wo es auch nicht so relativ, also wo es nicht so bombastisch viele Stückzahlen von gibt, das ist mein Tipp.
Ja, geile Modelle, kann ich mir recht geben.
Ja, bin ich dabei. Ja, cool, super.
Schön. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr die Fragen unserer User und Hörer beantwortet habt, danke. Jens, danke Bernd. Jetzt habe ich mir endlich mal die Namen hier. Ich komme die ganze Zeit durcheinander mit diesem Schrägucken. Und danke, dich kenne ich, Timo.
Danke.
Danke. Nächste Woche haben wir den nächsten Shortcast, also auch wieder einen kurzen Podcast. Achtung, ich liebe diesen Namen. Tinder Your Car. Könnt ihr euch vorstellen, was wir damit meinen?
Das ist ja genau mein Ding. Schnelle Wechsel.
Schnelle Wechsel. Es geht um die perfekte Verkaufsanzeige. Was ist für euch die perfekte Verkaufsanzeige, ohne das schon vorweg zu nehmen? So einen kleinen Anteaser vielleicht?
Ich finde
meine eigenen.
Okay.
Das finde ich geil. Meine eigenen und unsere eigenen Podcasts kann man übrigens auch noch hören. Ne? Alle bisherigen, die wir gemacht haben, natürlich auch den zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, den längeren. Einfach abonnieren uns, teilen, liken, sharen und uns zuhören auf Spotify, Soundcloud und iTunes. Es war sehr schön mit euch. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.